Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute stellen unter ein Kapitel aus dem ersten Buch Samuel, und zwar 1. Samuel Kapitel 20. Wir fahren also fort in unserer Predigtserie über das Buch 1. Samuel. 1. Samuel Kapitel 20. Wir hören das Wort Gottes. David aber floh von Najot bei Rama und kam und redete mit Jonathan. Was habe ich getan? Was ist meine Schuld? Was habe ich vor deinem Vater gesündigt, dass er mir nach dem Leben trachtet? Er, also Jonathan, aber sprach zu ihm: Das sei ferne, du sollst nicht sterben. Siehe, mein Vater tut nichts, weder Großes noch Kleines, das er nicht meinen Ohren offenbaren würde. Warum sollte denn mein Vater dies vor mir verbergen? Es ist nichts daran. Und David fuhr fort und schwor: Dein Vater weiß genau, dass ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe. Darum wird er denken, Jonathan soll dies nicht erfahren, damit er nicht bekümmert ist. Und wahrlich, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod. Jonathan aber sprach zu David: Ich will für dich tun, was dein Herz begehrt. Und David sprach zu Jonathan: Siehe, morgen ist Neumond. Da sollte ich eigentlich mit dem König zu Tisch sitzen. Lass mich gehen, dass ich mich auf dem Feld verberge, bis zum Abend des dritten Tages. Sollte mich dein Vater etwa vermissen, so sprich: David hat mich sehr nach Bethlehem in seine Stadt, bat mich sehr, nach Bethlehem in seine Stadt eilen zu dürfen, weil dort das jährliche Opfer stattfindet für die ganze Familie. Sagt er, es ist gut, so bedeutet das Frieden für deinen Knecht. Wird er aber sehr zornig, so wisse, dass Böses bei ihm beschlossen ist. Dann aber erweise Gnade gegen deinen Knecht, denn du hast mich, deinen Knecht, in einen Bund vor dem Herrn mit dir treten lassen. Wenn aber eine Schuld an mir ist, so töte du mich. Warum solltest du mich zu deinem Vater bringen? Und Jonathan sprach: Das sei ferne von dir. Wenn ich sicher weiß, dass es bei meinem Vater beschlossene Sache ist, Böses über dich zu bringen, sollte ich es dir dann nicht berichten? David aber sprach zu Jonathan: Wenn mir nur jemand berichten würde, ob dein Vater dir eine harte Antwort gibt. Und Jonathan sprach zu David: Komm, wir wollen aufs Feld hinausgehen. Und da gingen die beiden aufs Feld hinaus. Und Jonathan sprach zu David: Bei dem Herrn, dem Gott Israels, wenn ich morgen um diese Zeit oder übermorgen meinen Vater ausforsche und sehe, er ist David wohlgesonnen, und ich dann nicht zu dir sende und es vor deinen Ohren offenbare, so tue der Herr dem Jonathan dies und das. Also das war eine Art Selbstverfluchung. Wenn aber mein Vater Böses gegen dich im Sinn hat, so will ich es auch vor deinen Ohren offenbaren und dich wegschicken, damit du in Frieden hinziehen kannst. Und der Herr sei mit dir, wie er mit meinem Vater gewesen ist. Und er zeige dir Gnade des Herrn, nicht nur solange ich lebe, und nicht nur an mir, damit ich nicht sterbe, sondern entziehe auch meinem Haus niemals deine Gnade, auch dann nicht, wenn der Herr die Feinde Davids allesamt vom Erdboden ausrotten wird. So schloss Jonathan einen Bund mit dem Haus Davids und sprach: Der Herr fordere es von der Hand der Feinde Davids. Und Jonathan ließ David nochmals bei seiner Liebe zu ihm schwören, denn er liebte ihn wie seine eigene Seele. Und Jonathan sprach zu ihm: Morgen ist Neumond, da wird man dich vermissen, denn dein Sitz bleibt leer. Am dritten Tag aber komm rasch herab und begib dich an den Ort, wo du dich am Tag der Tat verborgen hast, und bleib neben dem Stein Asel. Ich aber will 3 Pfeile daran vorbeischießen, als ob ich nach einem Ziel schießen würde. Und siehe, dann werde ich den Burschen schicken. Geh, suche die Pfeile. Rufe ich dann dem Burschen zu, siehe, die Pfeile liegen diesseits von dir, hole sie, so komm. Denn das bedeutet Frieden für dich und keine Gefahr, so wahr der Herr lebt. Wenn ich aber zu dem Mann sage, siehe, die Pfeile liegen jenseits von dir, so geh, denn dann sendet dich der Herr fort. Von dem aber, was wir beredet haben und ich und du, siehe, davon ist der Herr Zeuge zwischen dir und mir ewiglich. So verbarg sich David auf dem Feld. Als aber der Neumond kam, setzte sich der König zum Mahl, um zu essen. Und zwar saß der König an seinem gewohnten Platz an der Wand. Jonathan aber stand auf und Abner setzte sich neben Saul. Und Davids Platz blieb leer. Saul aber sagte an diesem Tag nichts, denn er dachte, es ist ein Zufall. Er ist nicht rein. Gewiss, er ist nicht rein. Es geschah aber am Tag nach dem Neumond, als Davids Platz wieder leer blieb, dass Saul seinen Sohn Jonathan fragte: Warum ist der Sohn Isais weder gestern noch heute zum Essen gekommen? Da antwortete Jonathan dem Saul: David hat mich dringend gebeten, nach Bethlehem gehen zu dürfen. Und er sagte: Lass mich doch hingehen, denn wir halten ein Familienopfer in der Stadt. Und mein Bruder selbst hat es mir geboten, habe ich nun Gnade vor deinen Augen gefunden, so gib mir doch Urlaub, dass ich meine Brüder sehen kann. Darum ist er nicht an den Tisch des Königs gekommen. Da entbrannte Sauls Zorn gegen Jonathan und er sprach zu ihm: Du missratener, widerspenstiger Sohn, meinst du, ich wüsste nicht, dass du den Sohn Isais erwählt hast zu deiner Schande? Und zur Scham und Schande deiner Mutter? Denn solange der Sohn Isais auf Erden lebt, kannst du weder bestehen noch dein Königtum. So sende nun hin und lass ihn herbringen zu mir, denn er ist ein Kind des Todes. Und Jonathan antwortete seinem Vater Saul und sprach zu ihm: Warum soll er sterben? Was hat er getan? Da warf Saul den Speer nach ihm, um ihn zu durchbohren. Da erkannte Jonathan, dass es bei seinem Vater fest beschlossen war, David zu töten. Und Jonathan stand vom Tisch auf in glühendem Zorn und aß an jedem zweiten Tag des Neumondes keine Speise, denn es tat ihm weh um Davids Willen, weil sein Vater ihn beschimpft hatte. Es geschah am Morgen, da ging Jonathan aufs Feld hinaus, zu der mit David verabredeten Zeit, und ein junger Bursche war mit ihm. Und er sprach zu seinem Burschen: Lauf, suche doch die Pfeile, die ich abschieße. Und als nun der Bursche lief, schoss er einen Pfeil über ihn hinweg. Und als der Bursche zu der Stelle lief, wohin Jonathan den Pfeil geschossen hatte, rief ihm Jonathan nach und sprach: Liegt nicht der Pfeil jenseits von dir? Und Jonathan rief dem Burschen und sprach: Schnell, beeile dich, steh nicht still. Und Jonathans Bursche hob den Pfeil auf und brachte ihn zu seinem Herrn. Doch wusste der Bursche von nichts. Nur Jonathan und David wussten um die Sache. Da gab Jonathan dem Burschen, der bei ihm war, seine Waffen und sprach zu ihm: Geh und bringe sie in die Stadt. Und sobald nun der Bursche weg war, erhob sich David von der südlichen Seite her und fiel auf sein Angesicht, und er verneigte sich dreimal. Danach küssten sie einander und weinten zusammen, David aber am allermeisten. Und Jonathan sprach zu David: Geh hin in Frieden, wie wir beide im Namen des Herrn geschworen und gesagt haben, so sei der Herr Zeuge zwischen mir und dir, zwischen meinem Samen und deinem Samen ewiglich. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, die Überschrift, die in meiner Übersetzung, meiner Schlachterübersetzung 2000, über diesem Kapitel steht, heißt David und Jonathan. Und das ist wahrlich nicht falsch. Aber diese Überschrift, sie ist so allgemein, dass sie nichts über den Inhalt aussagt. Darunter könnte man alles fassen. Und sie sagt noch viel weniger aus über die Botschaft dieses Kapitels. Worum geht es eigentlich in diesem Kapitel? Erinnern wir uns noch einmal, in welchem Zusammenhang dieses Kapitel steht. Kapitel 19. Saul hatte hier offen in seinem Kabinett gesagt, David muss getötet werden. Ganz oft. Dann kommt es zu einem Gespräch zwischen Saul und Jonathan. Saul lässt sich noch einmal umstimmen. David konnte noch einmal zurückkehren zum Hof Sauls. Aber es stellte sich sehr schnell heraus, dieser neue Friede, diese neue Einsicht, sie war sehr, sehr brüchig, sehr, sehr wackelig. Es war nur sehr vorübergehend. Erneut flog ein Speer in Richtung David und darauf floh David. Zunächst in sein Haus, zu seiner Frau Michal. Aber diesen Zufluchtsort konnte sich Saul ausrechnen. Und noch in der Nacht machte sich David dann weiter nach Rama, zu Samuel. Dort in der Nähe, in Najot, fand er dann Unterschlupf bei einer Prophetenschule. Denn auch dort in Rama, in Najot, wurde er dann aufgestöbert von Saul und seinen Schergen. Dann kommen wir hier zu Kapitel 20. Es beginnt mit der Aussage, David aber floh von Najot bei Rama. Mal ganz ehrlich, was würden wir in dieser Situation tun? Was hätte ich in dieser Situation anstelle von David getan? Nicht zweimal flog der Speer auf David. Nur knapp ist er jeweils dem Tode entgangen. Jonathan hatte es schon versucht, mit Saul nochmal zu sprechen. Offensichtlich ohne Erfolg. David floh. Nur um ein Haar, nur aufgrund eines Tricks von Michal, entkam er. Michal hatte diese Puppe in das Bett gelegt, anstelle von David. Und dann floh David zu Samuel. Samuel war ja ganz sicher damals noch eine Autorität in Israel. Aber auch das half nichts mehr. Selbst da versuchte ihn Saul zu verfolgen. Was hätten wir dann getan? Ich denke, ich hätte eines getan. Ich hätte gesagt, nur weg hier. Nur noch weg. Da ist nichts mehr zu machen. Aber was tut David? Er tut in gewisser Weise das Gegenteil. Auf jeden Fall etwas völlig Unerwartetes. Er wendet sich noch einmal zu Jonathan. Zugegeben, nicht zu Saul, aber doch immerhin zu jemandem, der im Umfeld von Saul lebte. Die beiden verabredeten dann einen Test, bei der die Antwort auf die Frage voranstand, ob David nicht doch wieder an den Hof Sauls zurückkehren kann. Ist das nicht merkwürdig? Wohlgemerkt, zwei Speere waren bereits auf David geflogen. Die fast Ermordung Davids in seinem eigenen Haus, dann die Flucht nach Rama, auch das war nicht sicher. Und jetzt überlegt sich der David, ob es nicht doch noch eine Möglichkeit gibt, zu Saul zurückzukehren. Wir hätten doch David einen anderen Rat gegeben, oder? Nur weg hier. Warum tat David das nicht? War es Naivität? War es Blauäugigkeit von David? Nein. David sah sehr deutlich, was los war. Nicht Vers 1, wir brauchen nur weiterzulesen, gleich den ersten Vers. David redete mit Jonathan: Was habe ich getan? Was ist meine Schuld? Und was habe ich vor deinem Vater gesündigt, dass er mir nach dem Leben trachtet? Das war kein Geheimnis. Und dann Vers 3. Und wahrlich, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod. Es war doch eher so, dass Jonathan es nicht glauben konnte, dass sein Vater Saul so voller Hass gegen David war. Und oberflächlich gesehen geht es in dieser ganzen ausführlich geschilderten Geschichte darum, dass Jonathan auch von den hasserfüllten Absichten seines Vaters gegen David überzeugt wird. Aber noch einmal zu der Frage, die mich bei der Vorbereitung der Predigt sehr beschäftigt hat. Wieso ist David hier eigentlich nochmal zu Jonathan gegangen? Die Sache war doch klar, oder nicht? Am Ende des Kapitels 20 flieht dann auch David, und zwar für immer, von Saul. Aber warum dieses Kapitel? Was hat der Heilige Geist für eine Absicht mit diesem Kapitel? Was will er uns hier lehren? Meines Erachtens stoßen wir hier auf einen Aspekt, auf den ich bezeichnenderweise sehr, sehr schwer gekommen bin. Vielleicht auch deswegen oder vermutlich deswegen, weil er uns heute so fremd ist. Es ist der Umstand, dass David noch immer offiziell im Dienst Sauls stand. Er stand noch immer in einer Dienstverpflichtung zu Saul. Und das war für ihn, das war für David keine Kleinigkeit. Das war nicht etwas, was er locker, was er leicht nahm und sagte, naja, dann eben nicht. Obwohl David so unter seinem Vorgesetzten, unter Saul, zu leiden hatte, bis hin zu Anschlägen auf sein Leben, fiel es diesem Mann schwer, seine Verpflichtungen gegenüber seinem König zu kappen. Er sagte nicht einfach, naja, dann mache ich mich davon. Dann sollen sie sehen, wo sie ohne mich bleiben in ihren Kriegen gegen die Philister. Aufgrund seiner Dienstverpflichtung fühlte sich David trotz allem an Saul gebunden. Mit anderen Worten, für ihn waren Begriffe wie Treue, Pflichtgefühl, Zuverlässigkeit auch gegenüber seinem Vorgesetzten keine Fremdwörter. Von dieser Dienstverpflichtung lesen wir mehrfach hier in 1. Samuel. Ich weise hin auf 1. Samuel 16, Vers 21, wo wir lesen: David kam zu Saul und diente ihm. Diente heißt hier so viel, wie er stellte sich in ein Dienstverhältnis zu Saul. Und dann gleich im nächsten Vers: Saul sandte eine Botschaft zu Isai, lass doch David vor meinem Angesicht stehen. Vor dem Angesicht von jemandem zu stehen bedeutet nichts anderes als bei jemandem im Dienst stehen, jemandem zur Verfügung stehen. Das alles war für David ganz offensichtlich keine zu vernachlässigende Kleinigkeit. Es war keine Nebensächlichkeit. Möglicherweise spielten bei David auch noch andere Überlegungen eine Rolle als dieser Aspekt der Treue. Nicht, als Flüchtling zu leben ist nicht leicht. Ich weiß noch, als ich Jungschaller war, diese Geschichten von Samuel las, wie es in der Jungschallstunde dann durchgingen, da dachte ich immer, es muss doch toll gewesen sein, so im Bergland herumzustreunen, eine Art von morgens bis abends Räuber und Gendarm spielen. Nein, es war nicht schön. David selbst sagt einmal, wir lesen es in Kapitel 26, Vers 20, er müsse leben wie ein Rebhuhn, das man auf den Bergen jagt. Abenteuerlich spannend war das keineswegs. Aber sicher spielte das auch eine Rolle. Was kommt jetzt auf mich zu? Denkt man noch eine Einsicht? Konnte er sich wirklich so einfach aus dem gesamten politischen und auch militärischen Betrieb zurückziehen? Immerhin, er war eine Autorität im Volk inzwischen. Durch seine Flucht würde auf jeden Fall dieser Bruch mit Saul öffentlich an den Tag treten. Was wären die Folgen davon? Wird es zu einem Bürgerkrieg kommen? Das Risiko bestand. Kurzum, es gab Gründe, um trotz allem, jedenfalls für jemanden, der Verantwortungsbewusstsein hatte, sich nicht einfach davon zu machen. Und wenn es nur eine kleine Möglichkeit gab, wollte er sie nicht auslassen, um im Dienst Sauls zu bleiben. Aber ob das möglich war? Und wenn er wegging, einfach so abhauen? Nein, das wollte er nicht. Aber ob das möglich war, das musste ausgetestet werden. Auf jeden Fall, David stand hier vor einer schweren Entscheidung. Was soll ich tun? Was will der Herr von mir? Und in schweren Entscheidungen, das kennen wir alle aus unserem Leben, wollen wir einfach Sicherheit. Was ist jetzt richtig? Was ist der richtige Weg? Aber noch einmal zu dem Aspekt der Zuverlässigkeit zurück. Denn ich weiß nicht, ob wir heutigen überhaupt das Problem Davids richtig ausloten, richtig verstehen. Ob wir die Schwierigkeiten eines David hier wirklich kapieren. Es mag sicher zusammenhängen mit unserer eigenen Geschichte. Es war so, dass nach der Machtübernahme Hitlers im Jahr 1933 alle Beamten und auch alle Soldaten einen Eid auf Hitler ablegen mussten. Einen persönlichen Eid. Nicht auf die Verfassung, wie das heute üblich ist, sondern auf Hitler persönlich. Was auch immer er befiehlt, wir haben zu gehorchen. Den sogenannten Führereid. Und bis in die letzten Kriegstage fühlten sich Männer an diesen Führereid gebunden. Und dann nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches kam auch ein völliger Bruch in dieser Einstellung, gerade in unserem Land. Man lästerte plötzlich über preußische Pflichterfüllung. Man machte sich lustig über altväterliche Nibelungentreue. Und in dieser Welt sind wir alle aufgewachsen. In diesem geistigen Klima sind wir alle groß geworden. Deswegen haben wir wahrscheinlich Schwierigkeiten zu kapieren, was für Skrupel David hatte. Nicht wir wären schon lang weg. Saul, er soll doch sehen, wo er ohne mich bleibt. In unserem Kapitel sehen wir, dass an diesem Pflichtbewusstsein, an dieser Treuebindung durchaus etwas Biblisches, etwas Wahres dran ist. Der Untergebene gegenüber dem Chef. Wir sehen an anderen Stellen auch das Umgekehrte, dass auch ein Vorgesetzter Verpflichtungen hat gegenüber seinen Untergebenen. Heute sind wir bestimmt vom Individualismus. Jeder ist sich selbst der Nächste. Treue gegenüber eingegangenen Verpflichtungen, naja, solange es für mich positiv ist. Sonst bin ich weg. Vom Arbeitsplatz, klar, da bleibe ich, bis ich etwas Besseres finde. Dann weg. Von einem Dienst, vielleicht auch in der Gemeinde, den ich übernommen habe. Ja, wenn es mir nächste Woche nicht passt, dann soll das halt wer anders tun. Sollen Sie mal sehen, wie Sie ohne mich klarkommen. Von meinem Ehepartner? Bereits in den 80er, 90er Jahren wurde eine Untersuchung in den Vereinigten Staaten anberaumt. Es wurden Paare befragt, kurz vor ihrer Hochzeit. Also kurz bevor sie sich das Ja-Wort gaben, da brachte es diese Befragung ans Tageslicht. Viele gehen schon im Hinterkopf mit dem Gedanken in eine Ehe hinein. Naja, so könnt ihr ja mal probieren. Wenn es nicht klappt, dann gehen wir halt wieder auseinander. Im Zweifelsfall findet mein Herz immer Argumente, warum das nicht mehr geht. Bei der Vorbereitung hier auf diese Predigt musste ich mir auch selbst die Frage stellen, ist es vielleicht diese völlig andere Mentalität, in der ich aufgewachsen bin, in der wir heute alle leben, die es uns so schwer macht, überhaupt zu verstehen, warum David dorthin in die Gegend zurückgeht und geht und warum dieses lange, dieses ausführliche Kapitel, wie wir hier lesen, nicht achten wir einmal darauf, wie ausführlich, wie umständlich, wie detailliert uns das alles hier berichtet wird. Wie David und Jonathan den Plan fassen, zu Saul zu sagen, David wollte am Neumondfest nach Bethlehem gehen, da ist er eingeladen worden. Er möge bitte David entschuldigen. Natürlich wollten sie auf diese Weise austesten, wie David bei einer so kurzen wie Saul auf einer so kurzen Unterbrechung reagieren wird. Als Vorbereitung gewissermaßen auf eine grundsätzliche Kündigung. Das war natürlich ein Test. Aber dahinter steckte die Frage, probieren wir es erst einmal aus, nur für ein paar Tage. Wie wird Saul reagieren? Natürlich wurde dem König Saul, also dem Vorgesetzten, diese Frage, diese Überlegung nicht direkt und vollständig vorgelegt, aber indirekt. Daraus konnte man dann schon die Einstellung abchecken. Wir sehen es dann auch, dass Saul dieses von Jonathan vorgebrachte Ersuchen sehr negativ und darauf sehr wütend reagierte. Daraus erkannten die beiden Freunde David und Jonathan, dass hier mit Saul nichts mehr anzufangen ist. Aber, und das ist David hier sehr wichtig, diese treue Entbindung, die soll korrekt verlaufen. Schauen wir uns nochmal an die Verse 12 bis 13. Ich weiß nicht, ob uns das aufgefallen ist. da sehen wir, worum es David ging hier. 1. Samuel 20, 12 und 13, ich lese nochmal diese Verse. Und Jonathan sprach zu David: Bei dem Herrn, dem Gott Israels, wenn ich morgen um diese Zeit oder übermorgen meinen Vater ausforsche und siehe, er ist David wohlgesonnen, und ich dann nicht zu dir hinsende und es vor deinen Ohren offenbare, so tue der Herr dem Jonathan dies und das. Wenn aber mein Vater Böses gegen dich im Sinn hat, so will ich es auch vor deinen Ohren offenbaren und dich wegschicken. Also ich will dich wegschicken, damit du in Frieden hinziehen kannst. Und der Herr sei mit dir, wie er mit meinem Vater gewesen ist. In Frieden hinziehen. Das war das Problem Davids. Eine ordentliche Entlassung, eine ordentliche Kündigung, eine ordentliche Enthebung aus dem Dienstverhältnis. Und das wird dann noch deutlicher in Vers 22. Ich lese noch einmal auch diesen Vers. Da sagt Jonathan: Wenn ich aber zu dem jungen Mann sage, siehe, die Pfeile liegen jenseits von dir, so geh hin, dann sende dich der Herr fort. Jonathan und David nahmen also das Verhalten von Sauls, also wie Saul reagieren würde, als ein Zeichen vom Herrn, als eine Antwort auf die Frage: Was will der Herr jetzt von mir in dieser Situation? Und Jonathan, der zweite Mann im Staat, der Prinz, der erklärte dann dem David: In diesem Fall ist es der Herr, der dich weggesandt hat. Gehe hin in Frieden. Aus diesem Aspekt könnte man dieses Kapitel auch verstehen als ein Kapitel des Suchens nach dem Weg, um den Willen des Herrn herauszubekommen. Nicht in einer solchen Situation wollte David nicht einfach den Weg nehmen, der vielleicht am leichtesten, vielleicht am bequemsten erschien. Sondern es ging ein tastendes Erwägen. Was will der Herr hier? Noch einmal, es geht hier nicht um ein Orakel. David wollte und musste Gottes Willen finden, aber er überlegte auch aus den Umständen, wie er sich verhalten soll. Nicht wie oft stehen auch wir an Kreuzpunkten, wo kein Wegweiser angebracht ist, da musste lang gehen. Dann stehen wir vor der Frage: Was will Gott jetzt von mir? Da kommt zum Beispiel jemand und sagt uns: David hat zweimal inzwischen einen Speer auf sich geschleudert bekommen. Ein eindeutiges Zeichen, was Gott will. Ist doch ganz klar. Natürlich, mach dich weg. Kommt jemand anders und sagt: Heute Nacht bin ich zweimal von einer Mücke gestochen worden. Ist das auch ein Zeichen? Merken wir, es ist immer ein Abwägen. Es ist immer ein Überlegen. Was will der Herr? Man kann sehr schnell hier auch in Fantasien hineingeraten. Das erfordert Geduld. Das erfordert auch sorgfältiges Abwägen. Das erfordert Aufmerksamkeit, um auch mit großer Bedachtsamkeit, mit großer Vorsicht aus dem Geschehen Schlussfolgerungen zu ziehen, im Blick auf das, was der Wille Gottes jetzt ist. Will der Herr, dass ich da jetzt aufhöre? Will der Herr, dass ich diesen Dienst jetzt quittiere und etwas ganz anderes mache? Schon vor Jahren stieß ich einmal auf ein Wort von Salomo. Wir finden es im Buch Prediger. Prediger 10, Vers 4. Da sagt Salomo Folgendes: Wenn der Unmut oder wenn der Zorn des Herrschers gegen dich aufsteigt, so verlasse deinen Posten nicht. Denn Gelassenheit verhindert große Sünden. Möglicherweise dachte Salomo, als er dieses sagte, an diese Situation hier, an seinen Vater David. David hatte auf jeden Fall nicht die Absicht, einfach zu desertieren. Und aus den Umständen dieses Kapitels wird deutlich, erneut deutlich, wie ungebremst die Mordabsicht Sauls war. Und es wurde hier Schritt für Schritt immer deutlicher, dass David hier nicht einfach mit einem cholerischen Saul zu tun hatte, der zwar in gewissen Situationen unbedachte, unbeherrschte Dinge sagte, aber sonst doch ein ganz umgänglicher, freundlicher Mensch war, sondern es wurde immer und immer deutlicher, dahinter steckte eine eiskalte, berechnende Absicht. David muss beseitigt werden. Lesen wir nochmal Vers 7. Sagt er, es ist gut, so bedeutet das Frieden für deinen Knecht. Wird er aber sehr zornig, so wisse, dass Böses bei ihm beschlossen ist. Und dann Vers 33, da warf Saul den Speer nach ihm, diesmal nach Jonathan, nach seinem eigenen Sohn, um ihn zu durchbohren. Und da erkannte Jonathan, dass es bei seinem Vater fest beschlossen war, David zu töten. Es ging ihm um etwas anderes und viel Tieferes als nur darum, dass Saul die Nase von David nicht passte. Männer Gottes, Männer, die sich im Dienst Gottes wissen, die desertieren nicht einfach. Sie tun das nicht, wenn es ihnen einfach danach zumute ist. Wir können uns Davids Verhalten auch einmal veranschaulichen mit einer anderen Begebenheit. In der ersten Schriftlesung las ich einen Abschnitt aus dem zweiten Buch Mose. Zweites Buch Mose, Kapitel 5. Während meiner Studentenzeit war damals die Befreiungstheologie sehr stark in Mode. Man nannte sie auch Exodus-Theologie, das heißt so viel wie Auszugstheologie. Und die Botschaft dieser Exodus-Theologie lautete: Unterdrückte, die müssen sich selbst aus den tyrannischen, ausbeuterischen Strukturen befreien. Und das begründete man dann mit dem Auszug des Volkes Israel aus der Knechtschaft der Ägypter. Aber ist uns schon einmal aufgefallen, dass Mose, als er nach Ägypten kam, keineswegs das Volk zum Auszug aufrief, sondern er wandte sich zunächst an Pharao. Und nicht nur einmal, sondern wiederholt, immer und immer wieder. Mose erging zum Pharao und er bat ihn um Erlaubnis, dass das Volk ausziehen durfte. Wir könnten es so formulieren, es war eine Art Kündigungsanfrage. Das passt uns nicht, oder? Auch hier könnten wir sagen, Mensch Mose, nun komm zur Sache. Du hast ein Ziel, das Volk Israel aus Ägypten zu führen, also los jetzt dran. Aber das war gerade nicht die Art und Weise, wie Mose vorging. Eigentlich war es bei Mose eine ähnliche Situation, wie es hier David und Jonathan hatten. Mose fragte erst den Pharao: Gib uns für ein paar Tage Zeit. Wir wollen ein Fest dem Herrn in der Wüste feiern. Wir gehen nur für ein paar Tage. Natürlich war das ebenfalls ein Test, um mal auszuloten, wie der Pharao darauf reagiert. Aber erst nach der hartnäckigen Weigerung des Pharao, der mit einer Erschwerung der Unterdrückung des Volkes Israel einherging, erteilte dann Gott selbst seinem Volk die Kündigung aus Ägypten. Nicht sofort. Diesen Aspekt hat die moderne Theologie beim Auszug aus Ägypten nicht gesehen. Sie wollte ihn nicht sehen, denn es passte nicht in ihre Denkkategorien, die gerne diesen Auszug als ein Urmodell der Revolution sehen wollten, der eigenmächtigen Umwälzung der bestehenden Autoritätsverhältnisse. Aber das ist nicht richtig. Der Apostel Petrus schreibt einmal: Ihr Hausknechte, ordnet euch in aller Furcht euren Herren unter, nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Luther übersetzt auch den Wunderlichen. Ja, auch den Verkehrten. Auch einem Pharao. Auch einem Saul. Das passt uns heute nicht, oder? Bitte missverstehen Sie mich nicht falsch. Es ist nicht etwas an sich Böses, um von einem verkehrten Chef, einem harten Meister wegzukommen. Nicht das Volk Israel wurde nachher entlassen, auch David floh nachher. Aber was wichtig ist hier, ist nicht zu schnell. Abwarten. Wie sagte Salomo, Gelassenheit verhindert große Sünde. Abwarten. Warten wir ab, bis Gott Freiheit gibt zu einem solchen Schritt, bis Gott uns frei macht. Darum geht es, dass er uns frei macht, nicht dass wir uns selbst befreien. Gott ließ Israel erst sehr lange in Ägypten schuften. David hatte Riesenprobleme am Hof Sauls. Natürlich will man dann aus einer solch elenden Situation raus. Aber David tut das nicht selbst. Er wartet, bis Gott ihm dazu das Zeichen gibt. Und ich vermute, hier haben wir alle zu lernen. Freiheit ist heute ein großer Wert. Und Freiheit definieren wir für uns selbst. Ich brauche mich nicht unterzuordnen. Ich bin frei. Aber bedenken wir auch einmal eines. Wenn wir immer uns selbst sofort zu helfen suchen, im Fall, dass wir uns in elenden Situationen befinden, etwa am Arbeitsplatz, und wenn wir dann immer die schnellste Gelegenheit ergreifen, um uns selbst zu verbessern, und so dann von einem Arbeitsplatz zum anderen zu wechseln, von einem Chef zum anderen, wir werden vermutlich dann feststellen, dass es in dieser Welt eine Menge von verkehrten, von bösen Chefs gibt, von problematischen Arbeitsstellen. Und auch die Frage ist natürlich einmal zu stellen, ist es überhaupt immer sinnvoll, gut, geistlich gut, sich zu verbessern? Wenn wir immer diese Überlegungen haben, auch in unserem Leben, mal ehrlich, kann es da nicht sein, dass wir sehr schnell hart und verbissen werden in uns selbst? Dagegen, wenn wir auf Befreiung warten, werden wir da nicht eher barmherzig? Ich musste bei der Vorbereitung dieser Predigt an ein Theaterstück denken. Vielleicht ist es dem einen oder anderen bekannt. Es ist von Shakespeare. Macbeth heißt es. Da wird uns berichtet von einem Offizier, dem eine Wahrsagerin vorausgesagt hatte, du wirst König werden. Und praktisch unmittelbar danach beginnt dieser Mann darauf hinzuarbeiten, mit seiner Frau zusammen. Und sie gehen dann förmlich über Leichen. Begründung? Ich werde es ja doch mal. Und schlussendlich ermorden sie dann selbst den König Duncan. Und es beginnt ein hartes, ein unerbittliches Regime. Was wir hier in diesem Kapitel sehen, das ist, David tut das nicht. Er wartet auf Gott. Das ist etwas, was mich bei der Vorbereitung auf diese Predigt selbst sehr verfolgt hat, beeindruckt hat. David erwartet auf Gott. Wir würden vielleicht argumentieren, nimm die kleinste Gelegenheit wahr, um deine gerechte Sache, du sollst doch mal König werden, zu fördern. Wenn es nicht mit Gewalt geht, na dann mit mehr Gewalt. David war ganz anders. Doch darin ist er eine Abschattung für Christus selbst. Gerade darin zeigt er sich als messianischer König. Auch Christus rettete sich nicht selbst. Er half sich nicht selbst. Er ließ sich retten. Ich greife hier schon einmal auf ein Ereignis voraus, das wir dann in 1. Samuel 25 lesen. Es ist die vermutlich den meisten von Ihnen bekannte Geschichte von Nabal, diesem reichen Mann, dem nichts mangelte. Gewissermaßen dem reichen Toren aus dem Alten Testament. Und David ging zu ihm hin und sagte, du hast du nicht ein bisschen was zu essen für meine Männer und mich? Und da antwortete dieser Nabal, wer ist David? Das ist der Sohn Isais. Es sind gegenwärtig so viele Knechte, die von ihrem Herrn weglaufen. Da kann man sich doch nicht um jeden da kümmern. 1. Samuel 25, Vers 10. Können wir uns vorstellen, wie dieses Wort den David getroffen hat? Nein. Nein, David war wahrlich nicht leichtfertig von Saul weggelaufen. Das lehrt uns dieses Kapitel. Er hat es dort so lange wie möglich ausgehalten. Denn er wusste, dass sein Leben von Gott geführt werden sollte. Die Königsherrschaft, ja, die hatte Gott für ihn bestimmt. Er hatte nicht danach selbst gegriffen. Und anders als wir es in Macbeth von Shakespeare lesen, war die Reaktion von David, als er durch Samuel in Bethlehem zum König gesalbt wurde. David sagte damals nicht, naja gut, dann werden wir das jetzt schnell über die Bühne bringen. Am Hof gibt es bestimmt die Gelegenheit, mal den Saul abzumoxen. Nein, das tat er nicht. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Davids Reaktion war eher, nun muss ich vielleicht noch mehr als normal das Steuer in meinem Leben Gott geben. Nun muss ich gerade noch mehr als andere Menschen mit dem Eingreifen Gottes in meinem Leben rechnen. Deswegen dieses Kapitel, dessen Botschaft mir so lange so unklar war. Wir werden hier nicht dazu aufgefordert, ich will das auch noch mal betonen, einfach dann passiv die Hände in den Schoß zu legen. Einfach nur abzuwarten. So handelt Gott nicht mit Menschen. Es gab durchaus auch mal einen Zeitpunkt, wo Widerstand gegen Hitler geboten war sogar. Nicht Passivität wird uns hier gelehrt. Aber es geht darum, und das tat David hier, wie wir es einmal in Psalm 25 lesen, den wir vorhin gesungen haben und noch so singen werden. Ich richte meine Augen, ich richte meine Seele auf den Herrn, dass du mich nicht zuschanden werden lässt. Du, Herr,
sollst das tun.
Hierin zeigte sich David als ein Vorbild auf Jesus Christus. Und nun, da wir diesen messianischen Zug bei David entdeckt haben, seine Bereitschaft, auf Gott zu warten, da ist es jetzt gut, nochmal einen Blick auf Jonathan zu werfen. Nicht um den geht es ja auch in diesem Kapitel. Er nimmt die Gelegenheit wahr, dieses letzten Gespräches, um David um etwas zu bitten. Ich lese nochmal die Verse 13 bis 15. Da sagt Jonathan: Und der Herr sei mit dir, wie er mit meinem Vater gewesen ist. Und er zeige dir Gnade, und er zeige die Gnade des Herrn nicht nur, solange ich lebe, und nicht nur an mir, damit ich nicht sterbe, sondern entziehe auch meinem Haus niemals deine Gnade, auch dann nicht, wenn der Herr die Feinde Davids allesamt vom Erdboden ausrotten wird. Jonathan blickt hier gleichsam schon auf die Zeit, wenn sich alles geändert haben wird. Wenn einmal die dunklen Wolken, die sich gerade eben erst über David zusammenbrauen, wenn die verschwunden sind. Er kann hier schon hindurchblicken. Was muss das in dieser Situation für den David für ein Trost, für eine Stärkung gewesen sein? Jonathan, sein Freund, er glaubte an die Änderung seiner Situation. Das hörte David in einer Situation, in der es zunächst einmal von nun an, wir werden das sehen gleich im nächsten Kapitel, steil bergab ging. Er wird zu einem Umherirrenden, zu einem Umherstreunenden. Nun beginnt das Leben eines Vertriebenen, eines Flüchtlings, eines Verfolgten. Aber gerade in dieser Situation sagt ihm sein Freund Jonathan: Gott wird einmal alle deine Feinde vom Erdboden ausgerottet haben. Hier ist Jonathan prophetisch. Aber das nur nebenbei. Worauf ich hinweisen will, ist, dass Jonathan in dieser Situation an die Güte Davids appelliert, die David einmal seinen Nachkommen beweisen soll. Vers 15: Entziehe auch meinem Haus niemals deine Gnade. Auch dann nicht, wenn der Herr die Feinde Davids allesamt vom Erdboden ausrotten wird. Dieses Wort erinnert vielleicht den einen oder anderen an den Schächer am Kreuz, der einmal sagte: Herr, gedenke meiner, wenn du in deinem Reich kommst. Da konnte dieser Schächer am Kreuz schon hindurchblicken und sagen: Die Situation dieses Mannes neben mir, dieses Gekreuzigten, die wird sich sehr bald völlig ändern. Denn in jener Zeit ein Machthaber im Nahen Osten eine neue Dynastie aufrichten wollte, dann war das Erste, was er tat, die alte Dynastie beseitigen. Mit Stumpf und Stil. David tat das nicht. Und schon gar nicht bei Jonathan und seinen Nachkommen. Gedenke meiner, wenn du in deinem Reich bist. Auf diese Bitte hin blieb David die Antwort nicht schuldig. David erwies sich auch hier als Abbild von Christus. Und wie Jonathan den David, so dürfen auch wir uns unserem König, unserem Herrn anvertrauen, auch zusammen mit unseren Nachkommen, mit unseren Kindern. Welchen Vater, welche Mutter bewegt es nicht manchmal die Frage: Was wird aus ihnen werden? Was wird noch alles auf sie zukommen? Christus, unser König, erhört auch diesen Hilferuf. Herr, gedenke meiner. Auch wenn wir zu ihm rufen, in einer Situation, in der ich einen sehr, sehr schwierigen Chef habe, mich in einer sehr problematischen Arbeitsstelle befinde, wenn ich scheinbar vor den Trümmern meiner Ehe stehe, vor zerbrochener, treuloser Freundschaft, vor einem schwierigen Leben als Alleinstehender. Christus gedenkt unser. Er hat Mitleid. Mitleid mit unserer Schwachheit. Eher ja. Und noch etwas zu Jonathan. Bei der letzten Begegnung zwischen Jonathan und David, also nach der Szene des Pfeileschießens, da kommt David aus seinem Versteck hervor und er beugt sich dreimal vor Jonathan, so lesen wir in Vers 41. Mit anderen Worten, David anerkennt immer noch, Jonathan ist mein Vorgesetzter. Obwohl er doch die Verheißung hatte, König zu werden. Aber eben, er war es noch nicht. Und dann steht dort, diese beiden Freunde, sie fallen sich um den Hals, sie küssten einander und sie weinten zusammen. Und dann wird hinzugefügt, David am allermeisten. Nicht, das wurde jetzt David zu viel, jetzt konnte er nicht mehr. Er war auch nur ein Mensch, würden wir sagen. Er weinte, er heulte, er war zusammen, er war fertig. Und hier ist es dann Jonathan, der die Selbstbeherrschung bewahrte und David, soll ich sagen, wirklich königlich entließ, ihm königlich kündigte. Ich lese nochmal Vers 42, letzter Vers dieses Kapitels. Und Jonathan sprach zu David, geh hin in Frieden. Wie wir beide im Namen des Herrn geschworen und gesagt haben, so sei der Herr Zeuge zwischen mir und dir, zwischen meinem Samen und deinem Samen ewiglich. Gehe hin in Frieden. Shalom. Jonathan, der so demütig zur Seite ging, zugunsten von seinem Freund David. Jonathan, der seinem Freund David eine so königliche Zukunft verheißen hatte und auch gönnt. Jonathan, der im Grunde sagte, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Jonathan, der sich also so erniedrigt, der hier wirklich in einer Freundschaft den untersten Weg geht. Jonathan, er wird von Gott so erhöht. Nein, nicht, dass er wieder als König eingesetzt wird, aber dass Gott ihn hier durchaus königlich macht. Gehe hin in Frieden. In dieser Weise entlässt er David. Er segnet den David. Das ist königliches Format. Diese Ehre, so auftreten zu können, empfängt ein Jonathan hier von Gott gegenüber einem David, der völlig in Tränen aufgelöst ist, der nur eine matte Ahnung davon hat, was nun in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auf ihn zukommen wird. Dieser königliche Jonathan, er handelt hier priesterlich. Welch eine Gnade. Gehe hin in Frieden. Der Herr sei mit dir. Amen.